NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Belgien trauert um die Opfer des Busunglücks. Wahlkampfauftakt in Nordrhein-Westfalen. Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft kritisieren in München die Bundesregierung. Dazu auch unser Kommentar. Griechenland bekommt frisches Geld. Der Abzug aus Afghanistan bleibt umstritten. Lufthansa verliert im Streit um Bonusmeilen. Der Mietgerichtstag fordert energetische Sanierung und die Europapokalauslosungen im Fußball. Im Studio Ferdinand Klien. Belgien hat heute der 28 Todesopfer des schweren Busunfalls in der Schweiz gedacht, unter denen 22 Kinder waren. Um 11 Uhr stand das öffentliche Leben eine Minute lang still. Bei den Ermittlungen nach der Unfallursache gab es noch keine Erkenntnisse. Aus Brüssel berichtet Birgit Schmeitzner.
Staatstrauer wird in Belgien selten ausgerufen, zuletzt Anfang der 90er Jahre, als König Baudouin gestorben war. Doch das Busunglück in der Schweiz, bei dem 22 Kinder und 6 Erwachsene starben, hat das Land tief erschüttert. Und so wehen die Flaggen heute auf Halbmast. Und um 11 Uhr stand das öffentliche Leben still. Eine Schweigeminute, auf die in den Bahnhöfen von Brüssel den ganzen Vormittag über hingewiesen wurde.
At 11 a.m. sharp. One minute of silence will take place on the whole of the metro, tram and bus network.
Busse und Bahnen blieben länger an den Haltestellen stehen. Auch in Büros und Fabriken hielten die Menschen im Gedenken an die Opfer inne. Vor einigen Gebäuden standen Menschen Hand in Hand, schweigend, viele schwarz gekleidet. Anschließend um eine Minute nach 11 läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Seit dem Unglück suchen tausende Menschen, Angehörige, Mitschüler, Freunde der Unglücksopfer, Beistand in Gottesdiensten und Andachten. Vor allem im flämischen Teil Belgiens, da die Kinder und ihre Begleiter aus 2 Schulen in der Region kamen. In Leuven verlas gestern Abend der päpstliche Nuntius Berloco einen Brief, in dem Papst Benedikt XVI. Den trauernden Familien seine Verbundenheit im Gebet versichert.
Spricht Paus Benedictus XVI. Seine Verbundenheit euch. In Gebet mit die Families, die in Rau sein.
In der Nacht hatte eine belgische Militärmaschine Eltern der getöteten Kinder nach Hause geflogen. Die Särge mit den Leichnamen wurden am Vormittag an einem Ehrenspalier von Schweizer Politikern und Polizisten vorbei in Flugzeuge verladen. Nach einer kurzen Zeremonie starteten die Maschinen Richtung Belgien und sind inzwischen auf dem Brüsseler Militärflughafen angekommen. Unterdessen soll in der Schweiz die genaue Untersuchung des Fahrzeugwracks beginnen, da noch immer ist nicht klar, warum der belgische Reisebus in dem Autotunnel gegen eine Wand geprallt ist. Berichte in belgischen Medien, der Fahrer sei möglicherweise durch das Hantieren mit einer DVD abgelenkt gewesen, wurden von der Schweizer Polizei als reine Spekulation zurückgewiesen. Die Auswertung der Überwachungskamera in dem Tunnel habe keinen derartigen Hinweis erbracht.
Norbert Röttgen wird als CDU-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen in den Landtagswahlkampf ziehen. Doch seine Aussichten, nach dem 13. Mai Ministerpräsident zu werden, sind, wenn man den Umfragen glaubt, gering. Besser steht die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD da. Für alle Parteien geht es jetzt um einen schnellen Auftakt. Aus Düsseldorf, Paul Elmar Jüris.
Die Parteien in Nordrhein-Westfalen können es kaum erwarten.
Die meistgestellte Frage war, wann können wir endlich den Kleister anrühren?
Berichtet auch heute der Landesvorsitzende der Grünen, Sven Lehmann, über die Vorstandssitzung seiner Partei. Dabei schreiten die Grünen Seite an Seite mit den Sozialdemokraten.
Das erste Wahlziel ist natürlich, mit stärkeren Grünen in den nächsten Landtag einzuziehen. Und zweitens natürlich eine stabile Mehrheit für eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit aus Grünen und SPD.
Die drei grünen Ks bilden dabei die Schwerpunkte des Wahlprogramms. Kinder, Kommunen und Klima, betonte Monika Düker, die Vorsitzende der Grünen an Rhein und Ruhr. Es geht ihnen also um eine gute Bildungspolitik, leistungsfähige Städte und Gemeinden sowie eine erfolgreiche Energiewende, bei der müsse man klotzen und nicht kleckern. Im Gegensatz zum CDU-Spitzenkandidaten Bundesumweltminister Norbert Röttgen habe Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen bei der CO2-Reduzierung, dem Windkraftausbau, der Elektromobilität oder der Gebäudesanierung viel auf den Weg gebracht. Vor 2 Jahren bei den letzten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen war immer wieder über eine mögliche schwarz-grüne Koalition spekuliert worden. Doch heute sehen die Grünen keine Schnittmengen mit der Union.
Sag mal, auf der rhetorischen Ebene mag man eine Schnittmenge erkennen, aber am konkreten Handeln, was Herr Röttgen in Berlin macht, da ist ein Jahr gerade verschlafen worden seit dem Atomausstiegsbeschluss. Am Handeln sehe ich diese Schnittmenge derzeit nicht.
So gäbe es keinen Anlass für irgendwelche Farbenspiele. Bevor sich der CDU-Spitzenkandidat, Bundesumweltminister Norbert Röttgen, heute in seinem Wahlkreis vorstellte, hatte er von Parteifreunden viele gute Ratschläge bekommen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer zum Beispiel, hatte ihn wissen lassen, eine Chance in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen, hat nur ein Kandidat, der sich ganz und gar der Sache verschreibt. Und CSU-Chef Horst Seehofer hatte angemerkt, wenn ich mich einer Aufgabe verschreibe, dann ohne Rückfahrkarte. Doch auf die wollte Röttgen heute nicht verzichten.
Ich glaube, dass die CDU eine gute, realistische Chance hat, stärkste Partei zu werden. Auf dieses Ziel hin führe ich den Wahlkampf im Land Nordrhein-Westfalen. Und dann haben die Bürger das Wort.
Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, wollte ihm öffentlich keine Ratschläge erteilen. Das werde sie mit ihm selber besprechen.
Die deutsche Wirtschaft blüht nicht zuletzt wegen der großen Exporterfolge der Autobranche. Dennoch sind die vier wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände enttäuscht von Schwarz-Gelb in Berlin. Das alljährliche Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Präsidenten dieser Verbände in München ließ viele Fragen und Wünsche offen. Carsten Böhne mit einer Bilanz.
Hände schütteln und in die Kameras lächeln. Wenn Angela Merkel einmal im Jahr in München die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft trifft, herrscht eitel Sonnenschein. Zumindest vor den Kameras. Doch hinter verschlossenen Türen wird Klartext geredet. Denn die Wunschliste an die Kanzlerin ist lang. Industriepräsident Hans-Peter Keitel ist mit der Regierung unzufrieden.
Vielleicht lagen unsere Erwartungen auch emotional begründet bei Schwarz-Gelb etwas zu hoch. Wir müssen uns den Realitäten stellen, dass wir in Deutschland nicht nur mit der Binnenwirtschaft zu tun haben, sondern mit den großen Problemen für der Finanz- und Wirtschaftskrise und auch den Folgen von Fukushima. Beides stand am Beginn dieser Regierung nicht zur Debatte.
Den Umgang mit der Schuldenkrise in Europa loben die Wirtschaftsvertreter. Der Rettungsfonds ESM könne die Märkte stabilisieren. Noch mehr Geld solle hier aber nicht investiert werden. In diesem Punkt stimmt die Kanzlerin Ihnen zu.
Das kann ich absolut bestätigen und sagen, das möchte niemand, also in der deutschen Regierung jedenfalls. Und deshalb ist es auch so, dass wir bei einer Obergrenze des ESM von 500 Milliarden Euro den Vertrag als gegeben sehen.
Viel Kritik bekommt die Bundesregierung allerdings beim Umsetzen der Energiewende. Hier müsse die Politik aufs Tempo drücken. Arbeitgeberpräsident Dieter Hund fordert ein umfassendes Konzept und ein klares Vorgehen.
In letzter Konsequenz würde ich befürworten, dass für die Koordination, für die Federführung aller notwendigen Arbeiten eine klare, eindeutige Zuständigkeit beispielsweise in Form eines Energieministeriums vereinbart wird.
Ein eigener Bundesenergieminister sei jedoch derzeit kein Thema, sagte Angela Merkel. Umwelt- und Wirtschaftsressort würden hier gut zusammenarbeiten. Wichtig ist aus Sicht der Wirtschaft auch eine Entscheidung bei der energetischen Gebäudesanierung. Derzeit ist nicht klar, ob die Verbraucher in Zukunft steuerlich entlastet werden, wenn sie ihr Haus dämmen oder die Heizung erneuern. Die Regelung steckt im Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern fest. Angela Merkel kritisiert hier die Blockade der Länder.
Wir haben im Augenblick durch die unsichere Situation einen Stau von auch Anträgen. Das ist schade, weil das auch ein konjunkturförderndes Programm ist, bei dem man sehr gut nachweisen kann, dass die Mehrwertsteuermehreinnahmen sehr schnell die Steuermindereinnahmen durch die steuerliche Förderung kompensieren würden.
Auf politischer Ebene muss also noch viel passieren, damit die Energiewende nicht weiter stockt. Dazu gehört aus Sicht der Wirtschaft auch ein weiterer Ausbau der Stromnetze, um die Energie dahin zu leiten, wo sie gebraucht wird. Industriepräsident Hans-Peter Keitel sieht auch die Bürger gefordert.
Es wird nicht gehen, ohne dass wir alle Opfer bringen. Wir können nicht über Leitungen reden, über neue Speicher, die gebaut werden müssen. An jeder Stelle, wo es gebaut wird, wird dann dagegen protestiert. Hier müssen wir einen größeren Konsens finden, als es heute der Fall ist.
Nur wenn alle zusammenarbeiten, könne die Energiewende gelingen. Da sind sich die Spitzen der Wirtschaftsverbände einig.
In München hat BDI-Chef Hans-Peter Keitel erneut die Bundeskanzlerin unverhohlen kritisiert. Merkel tue gut daran, ihn weiter zu ignorieren, findet Ann-Kathrin Johansmann in ihrem Kommentar.
Es hat eine Weile gedauert, bis BDI-Chef Hans-Peter Keitel gemerkt hat, dass man brüllen und nicht flüstern muss, um sich auf der Berliner Bühne Gehör zu verschaffen. Mittlerweile übertreibt er es mit der Lautstärke. Gestern hat der frühere Chef des Baukonzerns Hochtief der Kanzlerin in der FAZ erneut seine Enttäuschung ausgedrückt. Plakativen Aktionismus wirft er ihr vor, die alten Probleme liegen alle noch auf dem Tisch. Dass Keitel Probleme mit der Kanzlerin hat, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen kommt der neue Hauptgeschäftsführer des BDI aus der Politik. Er war Abteilungsleiter im Finanzministerium und ist dort wahrscheinlich nicht gegangen, weil es für ihn die Karriereleiter raufgehen sollte. Zweitens ist da die Energiewende, die der Industrie heftige Bauchschmerzen bereitet. Und zwar nicht nur den Energiekonzernen, sondern auch den Unternehmen, die viel Strom verbrauchen. Und drittens hat Keitel nur noch 1,5 Jahre Amtszeit vor sich und erlaubt sich die entsprechende Narrenfreiheit. Er liegt ja nicht ganz falsch. Angela Merkel ist, anders als ihr Vorgänger Gerhard Schröder, keine Genossin der Bosse. Mit Staatshilfe für Industrieunternehmen ist sie knauseriger als der Altkanzler. Während der erst Salzgitter mit Staatsgeld vor der feindlichen Übernahme gerettet hat und anschließend auch noch Holzmann vor dem Untergang bewahren wollte, ging Opel bei Merkel leer aus. Und auch der Autozulieferer Schaeffler bettelte bei der Bundesregierung vergeblich um Staatshilfen für seine Übernahmefantasien. Elternzeit, Pflegezeit, Frauenquote. Alles Themen aus Merkels Regierungsmannschaft, die sich die Personalabteilungen großer Unternehmen gern auf die Fahnen schreiben. Aber Keitel spricht aus, was viele Chefs in Wahrheit denken. Alles populistischer Schrott. Die Frauenquote hat es Keitel besonders angetan. Positionen müssten nach Qualifikation besetzt werden, sagt er. Sprich, mit leistungsfähigen Männern statt mit unfähigen Frauen, die zu Hause noch den Babybrei vorkochen und dem dementen Vater die Windeln wechseln müssen. Gegen Frauen hat er ja prinzipiell nichts, sagt Keitel. Aber das muss wachsen. Mit Zwang geht da gar nichts. Dass Bundesregierung und Arbeitgeberverbände bereits 2001, also vor über 10 Jahren, eine freiwillige Selbstverpflichtung für mehr Frauen in Führungspositionen unterschrieben haben, die nahezu wirkungslos verpufft ist, kehrt er dabei lieber unter den Teppich. Wie war das noch mit den ungelösten Problemen, Herr Keitel? Auch beim Thema Energiewende mäht Keitel lieber mit dem Mähdrescher als mit dem Rasenmäher. Die Gefahr, dass sie scheitert, sei groß, sagt Keitel. Scheitern fängt für Keitel nämlich an, wenn Energie für Industrieunternehmen teurer wird. Dass Konzerne, die viel Energie brauchen, wie Autozulieferer oder Kupferhütten, von der Bundesregierung Entlastungen in Milliardenhöhe bekommen und für Ökosteuer, Netzentgelte oder die Umlage für das Erneuerbare Energiengesetz Ermäßigungen bekommen haben, lässt er wieder unter den Tisch fallen. Die deutsche Industrie jammert auf hohem Niveau. In einer Zeit, in der Deutschland mit Rekordergebnissen, historisch niedriger Arbeitslosigkeit und niedrigen Lohnkosten glänzt, während Griechenland, Italien und Spanien ums Überleben kämpfen, wirkt das Gejammer der Wirtschaftsverbände reichlich unpassend.
Ann-Kathrin Johansmann kommentierte auf NDR Info und WDR 5 im Echo des Tages. Eurogruppenchef ist der Luxemburger Regierungschef Jean-Claude Juncker. Doch bald wird der Chefposten neu besetzt und prompt gilt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble als Anwärter. In EU-Kreisen wurde das heute bestätigt. Die Bundesregierung bezeichnete einen Zeitungsbericht als Spekulation. Georg Schwarte über ein europäisches Personalpaket.
Nein, die Kanzlerin mochte sich partout nichts entlocken lassen. Während in Brüssel die Diplomaten munkeln, Merkel sondiere schon mal das Terrain, ob Finanzminister Schäuble nicht auf den vermutlich Mitte des Jahres ausscheidenden Eurogruppenchef, den Luxemburger Jean-Claude Juncker, folgen könne, von der Kanzlerin heute nur vieldeutiges allgemeiner Natur.
Also dass Herr Schäuble ein herausragender Finanzminister ist, der natürlich auch in der Eurogruppe eine wichtige Rolle spielt, kann ich gerne hier nochmal sagen. Ansonsten gibt es eine Reihe von Personalentscheidungen in der Europäischen Union, die ich aber hier jetzt überhaupt nicht kommentieren werde, die auch noch nicht getroffen sind.
Die Reihe von wichtigen Personalentscheidungen, die offenbar im Gesamtpaket verhandelt werden, umfasst 4 bedeutende Schaltstellen. Erste und wichtigste der Chefposten der Eurogruppe. Zweite neue Stelle der Chef des ab Sommer arbeitenden Euro-Rettungsfonds ESM. Dazu ist ein Direktoriumsposten bei der Europäischen Zentralbank zu vergeben und der Präsidentenjob bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, derzeit von Thomas Miro besetzt. Wolfgang Schäuble selbst stellt heute nur klar, er poche wie die Kanzlerin darauf, dass es ein Finanzminister aus dem Kreis der Eurogruppe sein solle, der Juncker nachfolge. Ansonsten abwiegeln.
Wir haben im Augenblick ein paar andere Aufgaben, als uns mit allen möglichen Spekulationen, Personalspekulationen für die Zukunft zu beschäftigen.
Zuvor hatte Schäuble in einem Interview gesagt, der Chef der Eurogruppe sollte aus einem Euroland kommen, das von den Ratingagenturen mit Bestnoten geadelt werde. Den Status Europrimus per Ratingurteil besitzen neben Deutschland und den Niederlanden derzeit nur noch Luxemburg und Finnland.
Griechenland darf hoffen. Nach Schuldenschnitt und Verabschiedung des neuen Hilfspakets in Brüssel soll bereits am Montag neues Geld nach Athen fließen. Allein vom Europäischen Rettungsfonds EFSF ist eine Zahlung von mindestens 5,9 Milliarden Euro geplant. Der Internationale Währungsfonds gibt ebenso frisches Geld. Erste Reformansätze in Griechenland wurden demnach positiv bewertet. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Jetzt steht der Gesamtumfang des zweiten Rettungsprogramms für Griechenland fest. Mit insgesamt 173 Milliarden Euro werden die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds das Land unterstützen. Rund 145 Milliarden davon kommen aus dem Euro-Rettungsfonds, für den die Euro-Länder gerade stehen. Darin ist auch der Rest aus dem ersten Rettungspaket enthalten. 50 Milliarden Euro sind vorgesehen, um die griechischen Banken mit frischem Kapital zu versorgen. Das sei dringend notwendig, denn die Kreditvergabe der Banken sei in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, sagt Matthias Mors, Chef der EU-Delegation in der sogenannten Troika für Griechenland. Eine der Prioritäten des zweiten Programms ist die Rekapitalisierung der griechischen Banken aus zwei Gründen. Die Beteiligung der privaten Investoren, der Schuldenschnitt, hinterlässt Löcher in den Bankbilanzen, weil sie sehr viele griechische Staatsanleihen halten. Und zweitens, wegen der Rezession gibt es viele Kreditausfälle. In einer Pressekonferenz präsentierte der deutsche Experte auch das Reformprogramm, das dem zweiten Rettungspaket zugrunde liegt. Die Ziele für Griechenland seien nach wie vor dieselben, die Staatsfinanzen in den Griff zu bekommen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes wiederherzustellen. Und das sei noch ein weiter Weg.
Griechenland hat in den letzten zwei Jahren enorme Anstrengungen unternommen bei der Haushaltskonsolidierung und hat auch große Erfolge erzielt. Jetzt, in den nächsten Jahren, sollte der Schwerpunkt mehr gelegt werden auf wachstumsfördernde Strukturreformen.
So müssten die Lohnkosten in Griechenland sinken. Das Land brauche ein transparentes, effizientes und faires Steuersystem. Und die Investitionsbedingungen für Unternehmen müssten sich deutlich verbessern. Kleine und mittlere Unternehmen in Griechenland müssten bessere Chancen bekommen, findet auch ein zweiter EU-Deutscher, der heute seinen Bericht vorstellte. Horst Reichenbach leitet inzwischen seit einem halben Jahr die sogenannte Taskforce für Griechenland. Sie soll dabei helfen, die griechische Verwaltung zu modernisieren und Fördermittel der EU schneller abzurufen. Mit ersten Erfolgen.
Also große Fortschritte sind erzielt worden bei der Durchführung der Strukturfonds. Maßnahmen, die die Kommission und die Mitgliedstaaten im Rat und das Europäische Parlament getroffen haben, haben dabei sicherlich geholfen. Aber die Griechen selbst haben auch ihre Hausaufgaben gemacht.
Aber immer noch dauert es oft sehr lange, bis sinnvolle Projekte ausfindig gemacht sind und das Geld auch wirklich fließt. Auch die Reformen in der griechischen Verwaltung müssten weitergehen, etwa in den Finanzämtern, die zum Beispiel oft noch nicht mit moderner Computertechnik ausgestattet sind.
Es ist 18.48 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Verfolgen die NATO und die afghanische Regierung beim Kampfeinsatz am Hindukusch noch dasselbe Ziel? Präsident Hamid Karzai forderte gestern, dass sein Land schon 2013 und nicht erst 2014 die vollständige Sicherheitsverantwortung übernimmt. Am Nachmittag wiederum ein Dementi aus Kabul. Die Berliner Reaktion hat Anja Günther beobachtet.
Die Bundesregierung will sich nicht drängen lassen, unabhängig davon, was sich der afghanische Präsident Hamid Karzai nun wünscht. Es gilt der international vereinbarte Abzugsplan, der auch mit den Afghanen abgestimmt ist. Regierungssprecher Steffen Seibert verweist darauf, dass es auf dem NATO-Gipfel im Mai in Chicago noch einmal Gelegenheit gibt zur Diskussion.
Der NATO-Gipfel ist eine Gelegenheit, um noch einmal die Fortschritte Revue passieren zu lassen. Es gibt eine Übergabe der Verantwortung, die abgeschlossen sein soll bis Ende 2014.
Übergabe in Verantwortung, das ist ein Prozess, der seit längerem läuft. Ziel ist es, die afghanischen Soldaten und Polizisten so auszubilden, dass sie ab Ende 2014 selbst für Sicherheit sorgen können, unterstützt von NATO-Soldaten, die beratend zur Seite stehen. Ein Sprecher Karzais stellte inzwischen klar, dass der afghanische Präsident diesen Prozess beschleunigen möchte. Karzai habe aber nicht gefordert, dass die NATO schon 2013 abzieht. Ohnehin mahnt Bundesaußenminister Guido Westerwelle, den Rückzug nicht zu überstürzen.
Wir werden das synchron machen, wie unsere Bündnispartner auch. Ich rate zu einer verantwortungsvollen Übergabe der Sicherheitsverantwortung in Afghanistan. Denn Afghanistan soll ja nicht wieder der sichere Hafen für den Terrorismus der Welt werden.
Warum Karzai den Übergabeprozess beschleunigen will, scheint klar. Der Amoklauf eines US-Soldaten, bei dem 16 afghanische Zivilisten getötet wurden, und die mutmaßlich versehentlichen Koranverbrennungen haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Der Grünen-Politiker Tom Königs findet daher, dass es für die NATO tatsächlich an der Zeit ist, schnell abzuziehen und die Verantwortung abzugeben.
Wenn sich die Afghanen das zutrauen, dann sollte man dem folgen. Das ist ein souveräner Staat, der eine lange Zeit der Besetzung ertragen hat. Die Soldaten waren am Anfang populär, sind es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es Zeit, geordnet abzuziehen.
Eines jedenfalls ist klar: Sobald die US-Truppen Afghanistan verlassen, ziehen auch alle anderen Soldaten ab. Ohne technische Unterstützung der USA wäre es beispielsweise für die Bundeswehr schwierig, in ihrem Verantwortungsgebiet im Norden des Landes für Sicherheit zu sorgen. Also betont Westerwelle:
Wir Deutsche werden natürlich nicht länger in Afghanistan bleiben als unsere Verbündeten oder als das, was von der afghanischen Regierung aus gewünscht ist.
Die Opposition im Bundestag fordert nun von der Bundesregierung ein klares Rückzugskonzept, das es aus Sicht von Verteidigungsminister Thomas de Maizière längst gibt. Der CDU-Politiker erklärt es so: Bis Mitte 2013 soll die Sicherheitsverantwortung in afghanischen Händen liegen und in den folgenden 12 bis 18 Monaten soll überprüft werden, ob dieser Übergabeprozess hält.
Rund 22 Millionen Vielflieger konnte die Lufthansa in den letzten 20 Jahren an ihr Bonusprogramm Miles & More binden. Doch weil die vielen Freiflüge sich als zu hoher Kostenfaktor erwiesen, kündigte die Lufthansa auf ihrer Internetseite und per Online-Newsletter eine Änderung der Prämienbewertung zum Januar 2011 an. Dagegen klagte ein Hamburger Professor, der immerhin 887.000 Bonusmeilen angehäuft hatte. Heute entschied das Kölner Landgericht zu seinen Gunsten. Informationen von Dirk Biernott.
Der Essener Anwalt Christian Stratmann war anders als die Lufthansa extra nach Köln gefahren, um sich die Urteilsverkündung persönlich anzuhören. Er war vor dem Urteil gespannt, ob sein Mandant, ein Informatikprofessor aus Hamburg, Recht bekommen würde. Dementsprechend war er nach der Verkündung freudig überrascht.
Das freut mich außerordentlich. Als ich die Klage eingereicht habe, da sind, glaube ich, nur ganz wenige auf den Gedanken gekommen, dass das Erfolg haben könnte.
Das Kölner Landgericht gab dem Mandanten von Christian Stratmann in wesentlichen Teilen Recht. Vor allem die kurzfristige Änderung der Prämienpreise hätten die Richter gerügt, sagt Gerichtssprecher Dirk Eser.
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden darauf kontrolliert, ob sie den anderen Vertragspartner unangemessen benachteiligen. Und eine solche Benachteiligung hat das Gericht hier darin gesehen, dass mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit und ohne eine wirkliche Notwendigkeit die bereits angesammelten Flugmeilen des Klägers hier weniger wert waren als vorher, dass eben mehr Meilen eingesetzt werden müssen, um bestimmte Flüge dann gratis zu erhalten.
Dass die Lufthansa die Anzahl der Meilen, die man für einen Freiflug in der Business oder First Class braucht, erhöht hat, ist auch nach Ansicht des Kölner Landgerichts ein normaler Vorgang. Diese Änderung allerdings mit einer Frist von gerade mal 4 Wochen ausschließlich über einen E-Mail-Newsletter und die Kundenzeitschrift zu veröffentlichen, sahen die Richter kritisch. Aus ihrer Sicht hätte die Lufthansa ihren Kunden rund 4 Monate Zeit geben müssen, um ihre Bonusmeilen noch zu den alten Konditionen zu verfliegen. Klägeranwalt Christian Stratmann rechnet damit, dass nach dem Erfolg seines Mandanten noch mehr Miles & More Kunden klagen werden.
Wir haben ja wohl circa 21 Millionen Miles & More Kunden, davon 6 Millionen Deutsche. Davon werden ja einige dabei sein, die auch schon zum Anfang des Jahres 2011 einige Meilen zusammengeflogen hatten. Wenn die nicht informiert worden sind über die Meilenänderung und das so gelaufen ist wie bei unserem Mandanten, das kann ich ja nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dann könnten die dagegen auch Sturm laufen.
Die Lufthansa möchte sich bisher noch nicht dazu äußern, ob sie vor dem Oberlandesgericht in Berufung gehen wird. Zunächst wolle man die schriftliche Urteilsbegründung genau auswerten, sagte ein Sprecher. Unabhängig davon müsse der Konzern für den Informatikprofessor zunächst 2 getrennte Meilenkonten einrichten, sagt Gerichtssprecher Dirk Eser.
In der Tat ist es so, dass die Meilen, die er bis zur Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen angesammelt hat, nach dem alten System eingelöst werden können müssen. Und die Meilen, die er ab dem Zeitpunkt der Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen angesammelt hat, die werden dann nach dem neuen System abgerechnet.
Ob das Urteil rechtskräftig wird, hängt davon ab, ob die Lufthansa in Berufung gehen wird. Für die Fluglinie könnte es teuer werden, wenn die alten Meilen plötzlich wieder an Wert gewinnen.
In vielen deutschen Städten gibt es wieder eine Wohnungsnot, insbesondere für junge Familien, die sich eine angemessene Wohnung kaum noch leisten können. Überhöhte Mieten werden trotz vorliegender Mietspiegel oft verlangt und bezahlt. Dazu kommen die Energiekosten. Sie machen einen immer höheren Anteil der Nebenkosten aus. Auf dem Deutschen Mietgerichtstag ging es vor allem um die Frage, wer die überfällige energetische Sanierung bezahlt. Aus Dortmund, Wolfram Götz.
Die immer höheren Energiepreise beschäftigen auch die Mietrechtsexperten. In Dortmund geht es dabei vor allem um die Mietrechtsreform, an der die Bundesregierung schon seit 2 Jahren arbeitet. Diese solle unter anderem die Energiesanierung von Wohnungen neu regeln, so der Vorsitzende des Mietgerichtstages, Richter Ulf Börstinghaus. Damit verbundene Mieterhöhungen sorgten regelmäßig für Streit.
Da muss man sich auch fragen, was die Gesellschaft will. Es geht ja in vielen Fällen eben darum, dass wirklich energetische Modernisierungen gemacht werden, dass auch für den Mieter Energie eingespart wird. Ob dann im Einzelfall eine Mieterhöhung um 40% gerechtfertigt ist, muss man überprüfen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass auch Energie eingespart wird.
Für Heizöl, Gas oder Strom gilt ebenso wie für Müllgebühren oder Hausmeisterkosten, dass der Vermieter so wirtschaften muss, dass der Mieter nicht unnötig belastet wird. Wie das in der Praxis aussieht, auch damit beschäftigt sich der Deutsche Mietgerichtshof Tag in diesem Jahr. Holger Gautzsch vom Mieterverein Dortmund nennt Beispiele.
Wirtschaftlichkeit beim Betrieb einer Heizung heißt zum einen, dass nach dem heutigen Energiemarkt also ein Vermieter durchaus gehalten ist, zu gucken, woher er seine Energie, sein Gas beispielsweise bezieht. Da auch gehalten wäre, möglicherweise den Anbieter zu wechseln, wenn dieser allerdings auch die gleiche Zuverlässigkeit wie der bisherige Grundversorger bietet.
Das Problem für den Mieter sei vor allem, dass er für die Betriebskosten nur eine Abrechnung bekomme, sagt Richterin Beate Flato aus Kiel. Und aus der lasse sich nicht erkennen, ob der Vermieter gut gewirtschaftet habe, so die Mietrechtsexpertin.
Der Mieter hat da ein ganz großes Problem. Er weiß nicht, was sein Vermieter im Vorfeld getan hat, was er überlegt hat, was er geprüft hat. Der Mieter muss also recherchieren und dazu kann er als ersten Ansatz nur Vergleichswerte nehmen, zum Beispiel die Vorjahreswerte, Werte in Nachbarhäusern und vor allem Werte in Betriebskostenspiegeln.
Die Beweislast liegt hier im Regelfall beim Mieter. Das könnte nur der Gesetzgeber ändern und der wäre auch an anderer Stelle gefordert, meint Holger Gautzsch. So habe ein Mieter bisher keinen Anspruch darauf, dass der Vermieter zum Beispiel eine unwirtschaftliche alte Gastherme ersetze.
Solange die Gastherme funktioniert, also tatsächlich die Wohnung dadurch beheizbar ist, sieht die Rechtslage da für den Mieter leider sehr schlecht aus. Der Gesetzgeber hält es für zulässig, auch derartig alte Anlagen zu betreiben.
Falls der Gesetzgeber das einmal ändern will, wird die Meinung der alljährlich in Dortmund zusammenkommenden Juristen gefragt sein. Auch beim aktuell diskutierten Entwurf der Mietrechtsreform durften die Experten vom Deutschen Mietgerichtstag auf Bitten der Bundesregierung ein Wörtchen mitreden.
In der Fußball-Champions League kann sich der FC Bayern erneut auf sein Losglück verlassen. Seit heute Mittag steht fest, der deutsche Rekordmeister trifft im Viertelfinale auf Olympique Marseille und geht damit einem Duell mit Titelverteidiger Barcelona aus dem Weg. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht dem Spiel gegen die Franzosen gelassen entgegen.
Ich denke, es ist ein Los, mit dem man zufrieden sein kann. Sicherlich eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, weil Borussia Dortmund hat ja gegen sie gespielt in der Gruppenphase, 2-mal verloren. Das wird nicht einfach, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel die Partie Milan-Barcelona sieht, dann kann man grundsätzlich mit diesem Los zufrieden sein.
Sollte Bayern München gegen Marseille die nächste Runde erreichen, dürfte es im Halbfinale deutlich schwieriger werden. Dort treffen die Bayern nämlich auf den Sieger der Partie Apoel Nicosia gegen Real Madrid. In der Europa League haben die deutschen Vereine dagegen schon im Viertelfinale undankbare Lose gezogen. Der FC Schalke muss sich mit Athletic Bilbao auseinandersetzen. Die Basken sorgten im Achtelfinale für eine Sensation, als sie Manchester United aus dem Wettbewerb warfen. Schalkes Innenverteidiger Christoph Metzelder ist trotzdem zuversichtlich.
Wir haben natürlich die größere internationale Erfahrung, auch letztes Jahr mit dem Erreichen des Halbfinals in der Champions League. Bilbao in den letzten Jahren eigentlich wenig vertreten international. Ich denke, es ist ja ausgeglichen.
In einem weiteren Viertelfinale der Europa League bekommt es Hannover 96 mit Atletico Madrid zu tun. Ebenfalls ein schwerer Gegner. Für 96-Trainer Mirko Slomka allerdings keine Überraschung.
Klar, das sind wir gewohnt, dass wir meistens die schweren Lose ziehen. Für uns natürlich eine große Herausforderung, ein gutes Spiel abzuliefern, ein gutes Ergebnis mitzubringen, um dann die Chance zu haben, mit unseren Anhängern im Rücken dann vielleicht doch nochmal eine Überraschung zu schaffen.
Die Viertelfinal-Hinspiele in den beiden Europapokal-Wettbewerben finden in der letzten Märzwoche statt. Die Rückspiele in der ersten Aprilwoche.
Daniel Neuhaus aus der Sportredaktion über die nächsten Europapokalpartien der deutschen Clubs. Und das war das Echo des Tages. Es ist wie immer als Podcast verfügbar im Internet unter ndr.de/info oder unter wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.